Hallo und herzlich willkommen zur ersten News-Ausgabe im Jahr 2026 hier beim Heir to the Empire Podcast. Mein Name ist Daniel, mit dabei wie fast immer Nico.
Hallöchen, frohes Neues. Darf man das
Ja,
noch
stimmt.
sagen?
Ich hatte das Gespräch auch schon mit mehreren Leuten, wo ich dachte, bis wann kann man es denn sagen? Ich weiß
Ja.
es nicht, aber ich glaube, da ist sogar abgesehen vom Kostalk, der glaube ich schon erschienen ist, ist es die wirklich erste Folge vom Podcast in diesem Jahr. Also können wir auch allen da
Ja,
draußen
geht
ein
schon.
frohes Neues wünschen. Und ja, wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und vor allem hoffen wir, dass ihr weiterhin fleißig uns zuhört und wir bemühen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr einen ordentlichen Folgen-Output hinbekommen.
Ja, wir finde starten jetzt direkt schon gut, oder? Also das Thema ist jetzt nur eine Woche alt oder so. Also es
Wollte
ist, wir
gerade
sind
sagen, wir starten
schon
eigentlich
nah dran.
direkt mit einem Banger. Viele von euch werden es schon mitbekommen haben. Kathleen Kennedy ist nicht mehr Präsidentin von Lucasfilm. Sie hat ihr Amt abgegeben, scheinbar freiwillig. Sie wurde nicht rausgeschmissen, auch wenn es seit Jahren immer wieder berichtet wurde. Auch dieses Mal wurde es von diesem News-Outlet Puck News, wo irgendwie so ein Reporter, der früher, glaube ich, mal bei Hollywood Reporter da irgendwie war, der irgendwie gefühlt seit, keine Ahnung, seit wir den Podcast machen, ist irgendwie immer mal wieder so in der News-Folge, ah, Puck News hat berichtet, Kathleen Kennedy ist entlassen worden oder schmeißt hin oder was auch immer. Und jedes Mal denke ich mir, ach, wieder wird es nur eine Ente sein. Ich habe es mir tatsächlich auch dieses Mal gedacht,
Ich
weil wieder
auch,
die
ja.
News aus dieser Richtung kamen. Aber wie nennt man das? Auch ein blindes Huhn
Legt mal ein Ei oder
oder
so.
findet
Oder
mal
findet mal
ein Korn
das
oder
Korn im. Ja, keine
ich
Ahnung.
weiß, egal.
Lassen
Auf
wir
jeden
das.
Fall, also ohne jetzt hier Puck News zu diskreditieren, finde ich, dass die Trefferquote wahrscheinlich zur Kathleen Kennedy-Entlassung da ja ausbaufähig ist. Aber jetzt hat es zugetroffen. Es haben nämlich ein paar Tage später auch andere News berichtet und es gab vor allem dieses Mal auch ein offizielles Statement, ein relativ langes Interview, vieles mehr, viele andere Newsseiten haben berichtet, wahrscheinlich auch viele YouTuber, da habe ich diesmal gar nicht reingeguckt, um mir das einfach zu ersparen, weil es waren auch direkt wieder sehr viele so ja, Nachrichten, die fast schon wieder so in Richtung Fake News gehen oder wo direkt so ein Satz irgendwie aus dem Kontext gerissen wird oder zu viel reininterpretiert wird, werden wir alles noch kurz mal auch angehen. Aber fangen wir mal von vorne an. Nico, wie hast du denn die News mitbekommen? Wie stehst du allgemein gerade zum Thema? Fang doch du mal an.
Ja, also ich habe die News mitbekommen über Reddit tatsächlich. Das ist so neben YouTube irgendwie tatsächlich die Quelle, wo ich irgendwie die meisten Star Wars News irgendwie herbekomme, weil ja, manchmal scrolle ich da einfach in der Bahn oder so, scrolle ich halt lang und dann poppt das da auf. Und also zuerst las es sich für mich auch wieder wie so eins dieser Gerüchte, wie du meintest, irgendwie, die wir ja schon vor ein paar Monaten irgendwie hatten und auch davor ständig immer wieder. Auch natürlich, dass Dave Filoni dann den Posten übernehmen soll und so weiter. Ja, und dann, aber dieses Mal war es in so einer Dichte irgendwie diese News und es las sich dann alles doch deutlich offizieller als bei den letzten Malen, dass ich dann auch relativ schnell gemerkt habe, okay, da ist tatsächlich etwas dran. Und ja, also ich finde es jetzt wenig verwunderlich, allein der Fakt, dass halt es nicht mehr immer. Also es gab ja diese Gerüchte schon länger und es wundert mich in der Hinsicht auch einfach nicht, dass Kathleen Kennedy jetzt auch, ich habe gerade noch mal geschaut, schon über 70 Jahre alt ist und sich auch ganz eindeutig einen Ruhestand verdient hat. Es war für mich aber auch klar, dass das nicht, also dass das aus ihren eigenen Stücken passiert und nicht, dass sie irgendwie gefeuert wird. Also dafür hat sie Star Wars nicht so sehr an die Wand gefahren, wie manche Leute das gerne behaupten wollen. So. Ja, also ich gönne ihr absolut diesen Ruhestand. Über die Neubesetzung können wir gleich auch sprechen. Es war jetzt für mich nicht die News, wo ich mir dachte, oh Gott, jetzt falle ich hier aus allen Wolken. Nein, oh Gott, Kathleen Kennedy geht. Ich glaube, dass das Franchise weiterhin in guten Händen ist. Ich glaube auch, dass das Franchise auch in ihren Händen gut war. Und ich bin froh, dass es scheinbar alles sehr smooth ist und es eben nicht irgendwie groß mit Drama verbunden ist. Zumindest wirkt es auf mich so. Aber ich habe jetzt auch nicht in die Ecken des Internets geschaut, wo das Drama dann gerne ausgeschlachtet wird. Das habe ich mir ebenso wie du, habe ich mir das auch gespart.
Ja, manchmal ist es auch einfach besser, wenn man da nicht hinguckt, beziehungsweise ich glaube,
auf jeden Fall.
Wir haben es beide auch so über Jahre im Fandom irgendwie schon gelernt, dass es irgendwie einfach auch keinen Mehrwert bringt, meiner Meinung nach, da solchen Leuten zuzuhören. Früher habe ich irgendwie immer noch so überall mal so reingehört, würde ich, also überall wahrscheinlich nicht, aber eher war mir auch wichtig, so einen Großeindruck oder einen Gesamteindruck so von der Lage zu bekommen. Mittlerweile ist es einfach so, dass ich denke, da ist so viel Mist da draußen im Umlauf und ich höre oder konsumiere generell eigentlich nur noch sehr selektiv Leute, wo ich weiß, die gehen an solche Themen einfach ein bisschen offener und ja, vor allem auch ohne irgendeine Agenda ran.
Ja.
Ich habe gerade mal kurz auch geguckt, weil du ja meintest Reddit. Da war tatsächlich so um den 9., 10. Januar rum, kam so diese Gerüchtewelle, dass wieder irgendwas ist. Und am 15. Januar war dann das offizielle, die offizielle Bekanntgabe auch über StarWars.com und da sind dann auch die ganzen Interviews und so weiter rausgekommen. Und zur Vollständigkeit halber muss man noch sagen, wir nehmen das Ganze hier am Abend des 20.01. auf. Das habe ich nämlich, glaube ich, am Anfang der Folge, wie schon so oft bei den News, vergessen. Genau, du hast auch schon angesprochen, viele feiern das ja auch oder so verkaufen das irgendwie ein bisschen nach dem Motto, ja, so Star Wars ist gerettet und jetzt geht es
in eine große
Zukunft. Ich bin da aber auch ganz bei dir und finde eigentlich, Star Wars muss gar nicht gerettet werden oder zumindest nicht vor Kathleen Kennedy, weil ja, ich bin auch der Meinung, dass die Jahre unter ihr definitiv mehr Positives hervorgebracht haben wie Negatives. Und es wird da einfach sich viel zu viel auf so Kleinigkeiten gestürzt. Ich finde, da wird dann oft auch so zum Beispiel auf Filmen wie Solo rumgehackt. Und ich finde, ja, aus einer Geschäftssicht kann man schon sagen, dass der Film vielleicht jetzt nicht gerade der größte Erfolg war, beziehungsweise es war ja ein Misserfolg. Es war der erste Star Wars Film überhaupt, der rote Zahlen geschrieben hat. Aber da wurde ja auch schon lang und breit von vielen erörtert, dass das einfach viele Gründe vermutlich hatte. Aber die Qualität des Films, muss ich persönlich sagen, ist da meiner Meinung nach nicht ausschlaggebend, weil Solo ist nach wie vor echt ein saucooler Star Wars Film. Ich gucke den immer wieder gern und ich finde auch nach wie vor, dass Alden Ehrenreich als Han Solo einen richtig geilen Job macht. Und ich würde mir auch nach wie vor wünschen, wenn in der Lando-Serie, von der jetzt auch wieder ein bisschen gesprochen wird, wir da auch eben den jungen Han Solo in welcher Form auch immer wiedersehen. Und gerne auch gespielt dann eben wieder von Alden Ehrenreich.
Darüber hat ja Kathleen Kennedy sogar auch gesprochen irgendwie. Also sie hat ja diese Problematik, dass Alden Ehrenreich da halt einfach auch in eine sehr schwierige Lage gebracht worden ist, halt so einen ikonischen Charakter von so einem ikonischen Darsteller sonst präsentiert wird, halt, dass er da echt große Schuhe zu füllen hat und auch eigentlich nur verlieren konnte. So, also es wird immer was geben, was man da hätte dran aussetzen können, aber ich bin auch voll bei dir. Ich finde, wenn ich mir den immer angeguckt habe und wie er da steht, wie er den Blaster hält, wie er spricht, das war Han Solo pur und es ist mir auch bis heute tatsächlich lieber, einfach einen neuen Darsteller zu casten, als dann irgendwie, wie es jetzt zuletzt in Mandalorian Book of Boba Fett der Fall war, irgendwie so Deepfake-mäßig einen Luke dahin zu editieren. So, dann gib doch lieber einem neuen Darsteller einfach die komplette Rolle.
Bin ich ganz bei dir. Ich fand zwar so die kurzen Auftritte jetzt gerade von Luke in den Serien auch immer ganz cool, aber ich bin da auch ganz bei dir. Irgendwie, es hat einfach mehr Seele, wenn da einfach ein Schauspieler das wirklich spielt. Und ich denke auch, lieber habe ich dann einen Alden Ehrenreich, der Han Solo ein bisschen selber interpretiert und dann ja, seine eigene Note verpasst, wie dass ich dann 1:1 Abzug habe, wo ich aber irgendwie dann immer wieder dieses Uncanny Valley sehe. Das sieht man ja selbst zum Beispiel bei Indiana Jones beim neuesten, wo am Anfang dann Harrison Ford quasi als junger Indy nochmal auftaucht, wo sie vermutlich einfach irgendeinen jüngeren Darsteller genommen haben und haben ihm dann digital das Gesicht von Harrison Ford aufgesetzt und dann gibt's ja einen Zeitsprung und man sieht später quasi den alten Indy, weil die Story so miteinander verknüpft ist. Da lasse ich mir das gerade noch so gefallen in so einem kurzen Auftritt. Aber ich denke auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Luke irgendwie wieder auftauchen sollte in der Zeitlinie von Ahsoka oder was auch immer da noch kommt, eben Mandalorian, dann würde ich es weitaus sinnvoller finden, wenn man da einfach echt einen neuen Schauspieler nimmt und das so füllt, weil im Endeffekt, ich meine, siehe jetzt auch mit zum Beispiel Bale & Skull, wo der Schauspieler leider verstorben ist, da finde ich das tausendmal besser. Sie machen ein Recasting, wie dass sie jetzt irgendwie digital einen Verstorbenen zum Beispiel wieder zum Leben erwecken für so eine Main-Rolle. Aber ja, Thema wahrscheinlich für einen anderen Podcast. Aber ja, generell, glaube ich, sind wir beide uns einig und es soll ja jetzt, glaube ich, nicht die Podcast-Folge sein, wo wir nochmal zur ganzen Diskussion rund um Kathleen Kennedy Stellung nehmen, weil ich meine, die meisten, die uns schon länger zuhören, wissen ja, dass gerade zum Beispiel ich und du auch den Sequels sehr offen gegenüber sind und große Fans auch sogar sind. Aber selbst jemand wie Tom, der jetzt zum Beispiel nicht der allergrößte Fan von allem, was da neu ist, rauskommt, glaube ich, der wird uns trotzdem zustimmen und sagen, dass da definitiv sehr viel mehr Dinge erschienen sind, die einfach echt coole Star Wars Serien, Filme oder auch Bücher, Comics, was auch immer waren, oder wenn man gerade sowas betrachtet, eben wie Andor, wo ja auch Tony Gilroy mehrfach so erwähnt hat, ey, ohne Kathleen Kennedy und ohne ihren Einsatz wäre das gar nicht so entstanden, dass die da einfach so, dass er so viel Freiheit da hatte, so viel Geld zur Verfügung und so eine Prestige-Serie. Und ich glaube, das wird auch nochmal deutlich, wenn man sich das Interview, was wir auf jeden Fall hier auch verlinken werden, von ihr mit dem Branchenmagazin Deadline liest, weil ich denke, sie äußert sich da immer sehr diplomatisch, aber trotzdem hört man immer durch, dass es auch für sie immer wieder ein Kampf war, weil Disney ist halt ein Konzern, der ist wichtig, dass Geld generiert wird, dass die Aktionäre zufrieden sind, dass da irgendwelche großen CEOs, die aber selber oft gar keine Filmmachenden sind, halt ihren Daumen heben oder senken, wie zum Beispiel im Falle auch von Hunt for Ben Solo, der ja von allen, die kreativ was zu sagen hatten, irgendwie befürwortet wurde oder die gesagt haben, ja geil, mach das Projekt. Und dann haben wohl die Disney-Chefe gesagt, nee, weil sie wohl befürchtet hatten, mit so einem Projekt kann man nicht genug Geld verdienen, so wie man hört. Und dass es wohl an vielen Stellen eben auch so der Fall war, dass sie halt immer gekämpft hat, dass die kreativ Schaffenden ihre Vision umsetzen können, was halt auch der Job ist von so einer Produzentin, was sie ja auch früher für Steven Spielberg und für andere gemacht hat, wo sie überall mitgearbeitet hat. Und im Endeffekt kommt bei vielen da draußen immer nur an, ja, wenn ihnen was gefällt, dann hat Kathleen Kennedy bestimmt damit gar nichts zu tun gehabt. Und wenn ihnen was nicht gefällt, dann hat sie das Drehbuch zu verantworten, mit hundertprozentiger Sicherheit so gefühlt.
Ja, also ich glaube, es ist auch einfach Quatsch, immer so eine Person einfach zu dämonisieren. Also es ist ja nicht so, als ob Kathleen Kennedy die einzige Person ist, die bei Lucasfilm irgendwie Entscheidungen hinsichtlich Star Wars getroffen hat. So, da ist ja ein kompletter Rattenschwanz an Menschen mit involviert in den Entscheidungen. Und ja, also wie du sagst, wir brauchen da jetzt nicht groß in die Diskussion reingehen. Das, nee. Sie war einfach ein Sündenbock für viele Menschen und hatte das aber auf jeden Fall alles nicht verdient. Und ich glaube, das weiß sie aber auch und brauchen wir uns da jetzt keine Gedanken mehr drüber zu machen. Ich hoffe, sie genießt ihren Ruhestand zufrieden und glücklich.
Wobei ihr auch, man durchhört in eben dem genannten Interview bei Deadline, dass sie nicht komplett von der Bildfläche verschwinden wird. Also sie hat bis zuletzt, es wird als immer fälschlich dargestellt, so sie ist weiterhin als Produzentin an Bord bei The Mandalorian and Grogu und Starfighter, was ja aber beides Filme sind. Also The Mandalorian and Grogu wird ja bald im Kino kommen, da ist ja jetzt nur noch wahrscheinlich der letzte Feinschliff am Film zu machen. Und Starfighter ist ja auch schon abgedreht, wahrscheinlich bis auf Nachdrehs, die immer folgen werden. Aber im Endeffekt wird das ja immer so dargestellt, sie ist weiterhin für diese zwei Sachen an Bord. Ich würde eher sagen, die zwei Sachen hat sie mehr oder weniger mit zum Abschluss gebracht oder wird sie jetzt noch bis zur Vollendung begleiten. Aber sie hat selber auch erwähnt, sie ist nach wie vor als Produzentin tätig. Sie wird nicht irgendwie in Rente gehen und gar nichts mehr machen. Heißt, nur weil sie nicht mehr die Chefin von Lucasfilm ist, heißt das nicht, dass sie nicht irgendwie für Lucasfilm an Star Wars weiterarbeitet, nur halt eben nicht mehr in der Gesamtverantwortung, sondern eben nur noch als Produzentin für gezielte Projekte. Und sie will wohl aber auch halt noch außerhalb von Star Wars mit ihrem Mann Frank Marshall, mit dem sie auch gemeinsam eine Produktionsfirma hat, noch weiterhin Filme produzieren, weil eben, wir haben es schon erwähnt, nochmal kurz zur so Vollständigkeit, sie hat halt so gefühlt nahezu alle Steven Spielberg-Filme in den 80ern und 90ern und darüber hinaus hat sie irgendwie ihre Finger mit im Spiel gehabt oder halt auch alles rund um Amblin, das sind sehr viele Filme, Back to the Future Trilogie, um nur eins zu nennen, da die Liste von Filmen, wo sie mit beteiligt war, ist lang. Und ich bin gespannt, was man von ihr jetzt noch sehen wird, außerhalb von Star Wars. Und ich hoffe aber auch ganz ehrlich, weil ich glaube einfach, sie ist eine gute Produzentin, dass wir sie beim ein oder anderen Projekt auch noch innerhalb Lucasfilm sehen werden. So, jetzt die Frage, Nico. Wollen wir als erstes mal in die Zukunft schauen oder wollen wir die Filme, die wohl alle schon angekündigt sind, die sie jetzt explizit im Interview erwähnt hat, noch mal kurz ansprechen?
Was hast du da Lust? Ja, lass uns doch zuerst mal schauen, was aus den ganzen Projekten geworden ist. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich glaube, es war 2023 die Celebration irgendwie, wo die ganzen Projekte angekündigt wurden. Was ist daraus geworden?
Ja, wenn man das so alles Schritt für Schritt durchgeht, gar nicht mal so viel. Also ich war ja vor Ort, als das damals angekündigt wurde und ich hätte nicht gedacht, dass ich im Jahre 26, bald 3 Jahre nach der Celebration in London, hier sitzen werde und leider feststellen muss, dass vieles von dem, was damals groß angekündigt wurde, was ja wohl aber auch wieder so ein Ding war, dass Disney halt irgendwo gefordert hat, ihr müsst jetzt Ankündigungen machen, einfach aufgrund, dass irgendwie wieder für die Aktionäre, für was auch immer, da irgendwelche Leute befriedigt werden, muss einfach was rausgehauen werden. Und viele der damals angekündigten Dinge waren einfach damals erst frisch angedacht oder noch wirklich in Kinderschuhen und noch gar nicht so weit, dass man eigentlich sagen sollte, man sollte das ankündigen, ähnlich wie im Videospielbereich, wo wir es ja auch schon öfter drüber hatten. Lieber ein bisschen später ankündigen. Genau. Wir können da zum Beispiel mal darüber schauen. Genau, ich habe jetzt die Liste nochmal rausgesucht. Ich bin kurz verrutscht. Ich habe mal ein paar Aussagen nämlich zu eben den genannten Filmen von damals aus dem Interview mit Deadline rausgesucht. Und da ist unter anderem Dawn of the Jedi ist wohl on hold, also nicht gecancelt, aber wird wohl vorerst auch nicht so in der Form stattfinden. Und da wird wohl nur genannt, dass eben James Mangold und Bo Willimon ein tolles Skript geschrieben haben. Die englische Form hier, but it's definitely breaking the mold and it's on hold. Also lässt sich wohl so frei übersetzen, wie das ist wohl ein Skript, was so ziemlich aus der Norm ausbricht und war ja auch angekündigt als so eine Art biblisches Epos, dass die Ursprünge der Macht, der erste Jedi, so eine Art Moses-Geschichte Und es ist wohl so, dass, wer auch immer das dann so entschieden hat, es wohl nicht oder noch nicht so konform ist, dass es quasi in der jetzigen Form zur Herangehensweise an Star Wars passt. So lese ich das raus. Wie interpretierst du das?
Ja, also es ist natürlich sehr vage gehalten. Also Kathleen Kennedy kann ja jetzt nicht irgendwie sagen, ja, es liegt an den und den Gründen, dass es nicht stattfindet. Man kann ja jetzt nur spekulieren. Also es können halt verschiedene Gründe sein. Es kann sein, dass einfach der Platz in der Produktion einfach gerade nicht da ist, dass gerade zu viele andere Projekte im Fokus stehen und deswegen einfach keine Zeit, kein Geld, kein Personal, was auch immer gerade da ist. Es kann eben sein, dass, wie gesagt, es einfach zu außergewöhnlich ist und Lucasfilm einfach aktuell nicht in der Position ist, um irgendwie große Experimente zu wagen und es eher safe spielt. Also ich habe generell sogar aktuell das Gefühl, dass man bei Star Wars eher gerade einen Schritt zurückgeht und alles nochmal so ein bisschen neu evaluiert, guckt, okay, was wollen wir machen, was sind eigentlich unsere Ziele. Jetzt natürlich auch mit neuer Leitung, so. Genau, deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass das irgendwie sowas in die Richtung geht. Aber on hold heißt auch nicht gecancelt.
Genau.
So, also es kann immer noch durchaus kommen und immerhin ist ja ein Skript da. So, das ist ja auch schon mal etwas.
Genau. Dann ein ganz heißes Eisen im Feuer ist wohl die Trilogie von Simon Kinberg. Das ist eines der relativ neuen Projekte, was noch nicht vor Jahren angekündigt wurde. Und zwar hatten wir das auch hier schon mal in einer News-Folge, dass eben Simon Kinberg damit beauftragt wurde, eine neue Star Wars-Trilogie zu konzipieren. Da hat sie nur gemeint, he's working right now, he wrote something that we read in August and it was very good, but not there. We've pretty much upended the story and then spent a great deal of time in the treatment, which he finished literally about 4 weeks ago. And it's a very detailed treatment, like 70 pages, and he's so excited to give us something in March. Dieses Projekt ist ja wohl die neue große Trilogie, also wir sprechen hier vermutlich von den Episoden 10, 11 und 12. Ich frage mich, ob sie jetzt hier aus den, und das kann man auch als Sequel-Fan groß, glaube ich, anerkennen, Fehlern der Sequel-Trilogie, dass es nicht von Anfang an einen durchgehenden Plan gab. Das hört sich jetzt hier einfach so an, wie dass ein Produzent, ein Autor, das heißt nicht, dass er irgendwie auch Regie führen wird bei allen drei oder überhaupt bei einem, das weiß man gar nicht so genau, aber wohl ein kreativer Kopf, der diese Trilogie zu verantworten hat, und da scheinen sie auf einem guten Weg zu sein. Da bin ich gespannt. Hast du da irgendwie Erwartungen an, was das Ganze sein könnte, sein wird?
Ja, also vielleicht nochmal so die Begrifflichkeiten zu erklären, die da halt fallen. Also er hat zuerst einmal einfach ein grobes Story-Konzept vorgelegt, wo sie gesagt haben, okay, ja, machen wir so. Und jetzt hat er dieses Story-Treatment, 70 Seiten, das ist einfach so eine grobe Zusammenfassung von vorne bis hinten mit allen Charakteren, die vorkommen sollen, einmal so durchgetaktet in dem Stil, wie dann auch das tatsächliche Skript der einzelnen Filme geschrieben werden sein sollte. So, also einfach irgendwie so eine grobe Zusammenfassung, aber auch schon so geschrieben wie das Skript. So, das ist dieses sogenannte Treatment. Und das haben sie jetzt eben, und jetzt geht's wahrscheinlich dann eben darin, genau, was sie im März irgendwie expecten, ist halt so tatsächlich irgendwie ein Skript für einen einzelnen Film.
Oder genau, so. Wo dann auch richtige Abläufe, Dialoge, genau, und solche Dinge dann quasi so stimmen. Und es ist nicht nur eine, sage ich jetzt mal, Zusammenfassung einer Geschichte, sondern wirklich ein ausgearbeitetes Drehbuch.
Ja. Genau. Ja, also da passieren auf jeden Fall Dinge, das finde ich gut. Es kann halt sein, dass es so endet wie die anderen Sachen und die dann ab März dieses Drehbuch halt haben und sagen, ja, finden wir super, aber packen wir jetzt auch erstmal in die Schublade zu den anderen und gucken da später vielleicht nochmal drauf, wenn die Möglichkeiten da sind. Viel mehr kann man da jetzt aber auch aktuell noch nicht zu sagen.
Ja, interessant ist an der Stelle vielleicht nochmal halt auch, dass die Wahl von Simon Kinberg durchaus, finde ich, jetzt irgendwie noch viel mehr Sinn macht, weil Simon Kinberg hat ja bereits mit Dave Filoni an der Serie Star Wars Rebels gearbeitet. Und die scheinen sich wohl damals echt gut zu verstanden oder verstanden zu haben. Und sonst hätte man ihn wahrscheinlich nicht zurückgeholt. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass als er beauftragt wurde mit diesen Drehbüchern, die mindestens mal obersten Köpfe innerhalb Lucasfilm sich schon sehr sicher waren, wohin die Zukunft denn gehen wird, weil ich nehme an, dass die jetzt nicht so innerhalb der letzten paar Tage und Wochen sie einfach mal entschieden haben, so, der Filoni macht's jetzt als, der war ja damals schon Creative Director, also quasi direkt Kathleen Kennedy unterstellt und eigentlich auch schon mehr oder weniger in kreativer Hauptverantwortung die letzten, wie lange war das jetzt? 1-2 Jahre? Ich weiß gar nicht mehr genau, wann er da befördert wurde.
Also, ich glaube, es ist sogar schon 2 Jahre her oder
so. So ungefähr.
Schon eine Weile her, und, ja.
Also das klingt für mich zumindest mal in der Hinsicht sehr gut, weil, wenn da jetzt einfach jemand Externes kommt, der, ich sage jetzt mal, wie damals vielleicht ein J.J. Abrams, der auch in Lucasfilm und in Star Wars jetzt nicht so verwurzelt war, da gibt's dann wahrscheinlich eher mal Reibung, oder jetzt eben auch einen Rian Johnson, der ja einen tollen Film unserer Meinung nach gemacht hat. Aber es waren halt externe Leute, die davor auch nichts mit Star Wars in der Kapazität zu tun haben. Und ich finde dann die Entscheidung jetzt nicht verkehrt, jemanden zu holen, der mit X-Men auch bessere und schlechtere Filme gemacht hat, aber Erfahrungen mit großen Franchises, Erfahrungen mit Star Wars, der Dave Filoni persönlich gut kennt, der ja da mit Sicherheit dann auch irgendwie als Produzent am Film mit dabei sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da sich zurücklehnt und zu anderen sagt, mach mal, wenn es die großen 3 neuen Teile werden. Und noch ein weiteres Detail aus diesem Interview ist, dass nirgends irgendwo der in Planung befindliche Rey-Film angesprochen wurde. Und da gab es ja auch schon, also nirgends von offizieller Seite, aber so immer mal wieder im Internet Gerüchte, ob nicht dieser Film in der Form nicht mehr stattfindet und die Kinberg-Trilogie quasi so den Rey-Film aufgeschluckt hat und dass jetzt nicht mehr dieser ursprünglich geplante Film, wo ja auch schon irgendwie Damon Lindelof und Steven Knight mit an Bord waren und dann die Regisseurin Shamin Obey-Chinoy damals eben auf der Celebration angekündigt wurde, von der man aber seither auch nie mehr irgendwie in offizieller Form außer diese Vorstellung was zum Film hat sagen hören. Man hört immer mal wieder von Daisy Ridley, ja, es ist in Produktion und es gibt bald irgendwas zu berichten und wir sind auf einem guten Weg, wir lassen uns nur Zeit. Und ich bin einfach mal gespannt, ob das wirklich noch ein komplett losgelöstes Projekt ist oder ob das irgendwie dann doch hier mit reinspielt und wir Rey und vielleicht auch andere Figuren, die wir kennen, in einer Fortsetzung da sehen werden. Was denkst du darüber?
Ja, also mir fällt es immer schwierig, was zu diesen Projekten zu sagen, weil es eben einfach nicht viele Infos gibt, die wir nutzen können. Also auch einfach der Fakt, dass halt Kathleen Kennedy jetzt wieder nicht drüber gesprochen hat, ist jetzt eher kein gutes Zeichen für die Produktion. So, deswegen halte ich mich da persönlich irgendwie mit Meinung zurück. Es ist einfach, wie gesagt, irgendwie so diese Krankheit, dass man Sachen viel zu früh ankündigt und auch viel zu groß, also dass man dann auch irgendwie die Beteiligten tatsächlich so auf die Bühne holt und so weiter. Ich finde, das kann man machen, wenn man schon den ersten Trailer hat. So, und sonst wirkt das halt alles schon viel zu offiziell und viel zu ignorant ist ein hartes Wort, aber
ich weiß genau,
viel
was
zu
du meinst.
Ignorant gegenüber so diesem Produktionsprozess hinter Filmen. So, es ist ja nichts Neues, dass irgendwie Produktionen starten und sich irgendwie im Sande verlaufen und so weiter. Aber wenn man das halt direkt so früh publik macht, dann wird es natürlich auch in der Öffentlichkeit so weit verbreitet. So, zum Beispiel dieses Hand vor Ben Solo-Ding, über das wir gleich auch noch kurz sprechen werden. So, das wäre niemals an die Öffentlichkeit gekommen, hätte Steven Soderbergh nicht in einem Interview darüber geredet. So. Und hätten die das aber schon vorher angekündigt, ja, Steven Soderbergh arbeitet an einem Skript über einen Film über Ben Solo nach Episode 9 und so weiter, dann wäre das halt ewig wieder in den Medien diskutiert worden und wäre auch richtig groß gewesen, wenn man wieder nichts davon hört und so weiter. Und das ist halt bei all diesen Produktionen, über die wir hier gesprochen haben und noch sprechen werden, das genau das gleiche Thema. So. Und genauso halt auch bei dieser Rey-Produktion, nur dass da halt jetzt Kathleen Kennedy keine Aussage zu getroffen hat. Vielleicht, weil es da letztens schon irgendwie Gerüchte zu gab, vielleicht auch nicht. Ich kann es ja nicht sagen, aber
wenn du gerade Hand for Ben Solo erwähnst, sie hat eben erwähnt, and as you read, Steve Soderbergh and Adam Driver turned in a script written by Scott Burns. It was just great. Anything's a possibility if somebody's willing to take a risk. Ja, sehr zurückhaltend, sehr nicht sagen, so nach dem Motto,
ich bin jetzt raus. Gerade ist Lucasfilm auch einfach nicht bereit, Risk zu taken.
Aber auch hier wieder irgendwie die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wird jetzt doch wieder auch von ihr erwähnt. Es wird immer wieder irgendwie erwähnt, ja, es soll ein richtig tolles Skript sein. Es sind ja auch echt tolle Leute da involviert. Steven Soderbergh hat das vor kurzem auch nochmal gedroppt. Vielleicht wusste der auch schon mehr, dass es da einen Führungswechsel gibt und hat gedacht, ey, ich mache hier nochmal ein bisschen Publicity, Werbung. Vielleicht bringt es das. Aber wir wollen jetzt hier auch die Hoffnung nicht zu hoch schrauben. Aber das war einfach so ein spannendes Projekt und das wäre echt cool, wenn sowas dann kommen würde. Und auch wie ich es immer sage, selbst wenn da jetzt was rauskommen würde, mir würde der Film im Endeffekt nicht gefallen, ist es mir lieber, wie das dann sowas einfach nicht produziert wird, weil es vielleicht zu sehr abweicht von der Norm, wenn, ja, wobei dann auch immer die Frage ist, was ist denn bitte die Norm bei Star Wars, weil ich meine, wir haben jetzt hier auch schon sehr viele unterschiedliche Projekte in allen möglichen Medien in den letzten Jahren gesehen und finde, traut euch was, Disney.
Jawohl.
Genau. Weiterhin hat auch noch der gute Taika Waititi, über den ja auch irgendwie schon jahrelang da immer wieder gesagt wird, dass er an irgendwas arbeitet. Da sagt sie auch nur, Taika hat ein Skript eingereicht. Sie denkt, es ist hilarious und toll. Ja, das ist sehr nichtssagend. Das kann genauso gut heißen, dass es nie stattfinden wird. Das kann genauso gut heißen. Auf einmal wird bald hier bekannt gegeben, nächstes Jahr im Herbst wird gedreht oder so, oder dieses Jahr. Und genauso ist es auch mit dem Lando-Film, wobei da hat sie sich noch kürzer gehalten und meinte nur, John Glover has turned in a script.
Ja, ist halt, da ist auch keine Zeitangabe bei den Sachen dabei. So, es kann auch schon vor 3 Jahren passiert sein, es kann erst gestern passiert sein, so, das weiß man halt nicht. Bei Donald Glover ist so das Ding, ich weiß, dass der, das kam so im Zuge seines Childish Gambino Comebacks irgendwie, also er macht ja auch Musik ganz viel, kam das halt so ein bisschen aus, dass er einen Schlaganfall hatte, glaube ich. Ja, krass, und halt, und also generell irgendwie so Gesundheitsprobleme hatte, was halt der Produktion auf jeden Fall nicht geholfen haben wird. Aber auch hier das Thema irgendwie ein Lando-Film, irgendwie nachdem der Solo-Film schon nur so semi-erfolgreich war, sollte ja vorher auch eine Serie sein, so, es ist alles so ein bisschen Produktionshölle dort und einfach viele Faktoren, die da einfach gerade nicht zusammenkommen.
Ja, genau. Es gab außerdem in weiteren, ich weiß nicht, Artikeln, Interviews, ich habe das Skript hier, also die Infos, die ich da reingeschrieben habe, schon vor 2 Tagen da reingeschrieben. Wir hatten es im Vorgespräch, dass mittlerweile noch mehr News da überall aufgetaucht sind. Aktuell ist ja wirklich seit der Veröffentlichung, also immer, wenn man irgendwie nach Star Wars googelt oder wahrscheinlich irgendwie in der Insta-Bubble Star Wars drin ist, kann man dem Thema ja nicht entgehen. Da gab es irgendwie jetzt auch noch eine Info, dass wohl Rick Famuyiwa auch an irgendeiner Serie gearbeitet hat. Also Rick Famuyiwa, der hat, ich glaube sogar mit die meisten, also von einem Einzelregisseur gedrehten Mandalorian-Folgen innerhalb der ersten 3 Staffeln
gedreht. Weiß ich gerade nicht, aber er hat auf jeden Fall ein paar
war, glaube ich, in jeder Staffel irgendwie an mindestens einer Folge, wo ich bin mir bei der dritten gerade gar nicht mehr sicher, aber zumindest die ersten 2 Staffeln und er ist auch Executive Producer gewesen bei Mandalorian bisher und er hat auch 1 oder 2 Folgen bei der Ahsoka-Serie verfilmt und da gab es wohl eine Serie, die in Entwicklung war, die aber wohl es nie über eine Konzeptphase geschafft hat und wohl auch nicht erscheinen wird, aber interessant, dass es dann doch immer noch Projekte gibt, von denen man in der Öffentlichkeit nichts hört und die da, an denen da gearbeitet wird hinter verschlossenen Türen und das dann irgendwie im Zuge von einer anderen großen Nachricht da mal irgendwie so in einem Nebensatz so mehr oder weniger gedroppt wird.
Ja, es ging auch irgendwie im Nachklang im Internet dann irgendwie nochmal kurz um Rian Johnson, irgendwie, weil sie da in dem Interview auch drüber gesprochen hat. Und sie meinte, dass er sich von der Online-Negativität hat abschrecken lassen, da weiter an Star Wars zu arbeiten. Da gab es dann noch eine kleine Antwort von Johnson selber auf Twitter, die so ganz typisch von ihm einfach war. Ich zitiere das kurz, was er da kommentiert hat. Lol, zero spooked, sorry. Also es hatte nichts damit zu tun, dass er irgendwie abgeschreckt war oder so. Er hat ja auch letztes Jahr noch im Dezember, glaube ich, ja noch ein Interview geführt, wo er halt drüber gesprochen hat, dass er ganz bewusst mit Episode 8 versucht hat, so diese Star Wars Fan, ich glaube, er hat sogar so Religiosität irgendwie genannt, so versucht hat herauszufordern und war sich ganz klar bewusst, dass er damit auch irgendwie anecken wird. Und ich glaube, den tangiert das herzlich wenig. Ich glaube es auch nicht, dass zwischen ihm und Kathleen Kennedy da irgendwie großer Streit ist oder so, glaube ich nicht. Ich glaube, sie wollte einfach ein bisschen Nachsicht mit ihm haben und eine Erklärung bieten, warum halt diese Trilogie auch auf Eis gelegt wurde, so die ja vorher groß angekündigt wurde. Es liegt auf jeden Fall nicht darin, dass Rian Johnson irgendwie Angst hätte oder so. Wahrscheinlich ist er auch einfach zu beschäftigt mit Knives Out oder anderen Sachen.
Zur damaligen Zeit war er ja eigentlich so ein, ich sage jetzt mal, Indie-Regisseur, der hat auch schon ein bisschen größere Filme gemacht, aber eigentlich war er ein relativer No-Name, außer für jetzt jemand, der sich wirklich so mit Hollywood interessiert, vor Star Wars, und aber jetzt gerade durch die Knives Out-Filme in den letzten Jahren und Pokerface, die Serie mit Natasha Lyonne, hat er sich, glaube ich, echt einen Namen gemacht und echt auch nachgewiesen, dass er ein toller Regisseur, ein toller Drehbuchautor, ein toller Filmemacher im Allgemeinen ist. Und ich finde es immer noch schade, wie mit ihm da in der Öffentlichkeit umgegangen wurde damals. Und ich wäre jederzeit sehr erfreut, ihn nochmal in irgendwelcher Kapazität in Star Wars zu sehen. Aber ich glaube persönlich einfach auch nicht daran, weil man hat das Gefühl, der fühlt sich ganz wohl, dass er jetzt irgendwie mit viel Geld auch einfach Projekte umsetzen kann, die er machen will, vor allem auch, wo dann er selber walten und gestalten kann und sich von niemand irgendwie reinreden lassen muss. Ja. Und auch die Resonanz seiner anderen Sachen außerhalb von Star Wars war ja seither immer sehr oder zumindest übermäßig positiv, gerade im Vergleich zu Episode 8.
Ja, ich glaube, wenn du in so einem großen Franchise arbeitest, hast du halt einfach super viele Sachen, die du irgendwie beachten musst und super viele Personen, die irgendwie in der Produktion halt eine Rolle spielen. So, und das hat er halt bei Knives Out nicht. Das ist halt so sein Baby, klar, irgendwie Netflix hat das jetzt gekauft und produziert das Ganze und so, aber ich glaube, die lassen ihm da total freie Hand und er kann da so ziemlich tun und lassen, was er will. Und ich glaube, das ist für ihn als kreativen Kopf auch einfach das Richtige.
Ja. Dann noch ganz kurz, bevor wir quasi jetzt dann eben in die Zukunft schauen und mal ein bisschen noch über Dave Filoni und die neue Co-Präsidentin an Seite Lynwyn Brennan reden, noch ein kleiner Einschub, der mich persönlich wieder sehr gestört hat. Da haben wirklich sehr, sehr schnell auch eigentlich Leute, denen ich auf Insta folge, also die ich auch kenne und sehr gut leiten kann, auch eben im echten Leben, dann voll schnell wieder irgendwie so eine News geteilt. Da wurde komplett aus dem Kontext gerissen und mehr oder weniger so behauptet oder das so dargestellt, dass der Film von Dave Filoni, der damals auch angekündigt wurde, dieser Mandoverse-Film, der quasi das Avengers in Star Wars, der Mandalorian, Ahsoka, Book of Boba Fett und vielleicht noch Skeleton Crew und alle Stories, die halt irgendwie im Mandoverse da aufgeworfen wurden, zu einem großen Abschluss bringen soll, dass dieser Film gecancelt wurde. Und dabei wurde das nirgends so in dem Maßen erwähnt. Ich muss hier mal kurz die Originalpassage aus dem Hollywood Reporter Artikel zitieren, einfach nur, um es nicht auch noch durch meine Deutsch-Englisch-Übersetzung oder Englisch-Deutsch-Übersetzung zu verfälschen. Da wird eben in Bezug auf Filoni genannt: He was also set to make his live-action feature directional debut with a movie that combined characters from these series, but that movie was put on the back burner and Favreau's The Mandalorian and Grogu is now opening this spring. Also, so wie ich diese Zeile lese und korrigiere mich gerne, wenn du das anders liest, ist die einzige Aussage nur, dass dieser Film wohl deutlich früher geplant war, als Kinofilm zu erscheinen. Aber mittlerweile wurde dieser Film eher quasi nach hinten angestellt und andere Projekte sind mehr in den Fokus gerückt, ja, wie unter anderem Mandalorian Staffel 4, was ja mal geplant war, ist ja jetzt in dem nicht in diesem Jahr erschienen oder wird nicht erscheinen, sondern es wird statt einer vierten Staffel der The Mandalorian and Grogu Film erscheinen. Außerdem Filoni ist auch noch mit der Ahsoka-Serie beschäftigt, die ihre Produktion ja von den USA nach Großbritannien verlegt hat, aus vielen Gründen, wo wir jetzt auch gar nicht hier in der Folge drauf eingehen wollen. Das hatten wir an anderer Stelle auch schon mal besprochen in einer News-Folge. Aber in keinster Weise lese ich hier eben, dass der Film irgendwie gecancelt wurde oder irgendwas, sondern einfach nur, dass die Priorität jetzt halt nicht mehr dieser Film ist und dass sie wohl 2023 eher gedacht haben, dass der Film vielleicht 26 schon rauskommt, aber jetzt wird es halt vielleicht 28 oder auch später. So lese ich das eher, ja, aber nicht, dass der nicht kommt.
Ja, also to put something on a backburner ist einfach so, das ist halt in der Prioritätenliste nach unten gerutscht, so, ne, aus eventuellen Gründen, die du gerade beschrieben hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass das halt jetzt der Mandalorian und Grogu-Film halt so ein Testballon ist, irgendwie wie performt dieses bisher ja nur Serien-Ding irgendwie im Kino, hat das tatsächlich Erfolg? Und wenn der jetzt irgendwie voll in den Kassen einschlägt, kann ich mir halt vorstellen, dass dann so ein Filoni-Film auf jeden Fall auch wahrscheinlicher ist, wenn der Film jetzt total floppt, weil Leute irgendwie die Serie nicht kennen, mit diesen Figuren nichts anfangen können. Kann ja alles passieren, wir werden es ja dann sehen, wenn es soweit ist. Kann ich mir vorstellen, dass das dann tatsächlich passiert, dass er gecancelt wird, aber halt aktuell ist er einfach... Er ist nicht in aktiver Produktion oder so. Er ist auch nicht gecancelt. Er ist halt einfach nur in der Liste der Produktionsprioritäten einfach ein bisschen weiter hinten. Genau. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt, wo Dave Filoni halt irgendwie mit den höchsten Posten in dieser Firma innehat, dass der da nicht ein Auge drauf hat. So, der wird schon wissen, was für seine Produktion, für sein Werk da, was da am besten ist.
Ja, das denke ich auch. Und um vielleicht nochmal meine Aussage ein bisschen nochmal klarzustellen, wie ich das gemeint habe. Also falls sich jetzt irgendjemand angesprochen fühlt, der die Nachricht auch bei Instagram geteilt hat, ich bin natürlich jetzt auf niemanden böse, der oder will jetzt hier behaupten, dass Leute diese Textzeile hier aus dem Kontext gerissen haben, sondern es ging mir eher darum, dass eben viele Newsseiten, als die Nachricht im Umlauf war, das geteilt haben und dann auch viele Leute einfach ohne selber mal ein bisschen zu recherchieren direkt wieder das geteilt haben, weil es halt irgendwie im Internet veröffentlicht wurde und dann auch in ihre Insta-Stories gepackt und so weiter. Und ich finde das dann immer halt so schwierig, wenn dann halt Leute, die nicht so tief drin sind, die einfach casual Star Wars Fans sind, machen Instagram auf und dann sieht man schon, keine Ahnung, unzählige Leute, die so viel mit Star Wars machen, haben dann irgendwie so ohne, ich sage jetzt mal richtig, zu prüfen, stimmt denn die Nachricht, direkt geteilt und dann ist wieder so im Umlauf, oh, der Filoni-Film ist gecancelt und bla bla bla. Und ich meine, das ist ja auch mit so ein Grund, warum wir hier versuchen, in so unseren News-Folgen da ein bisschen tiefer mal zu gucken und so Dinge immer aufzuklären. Ich meine, wir werden mit Sicherheit auch Fehler machen und auch nicht immer alles 100% richtig wiedergeben, aber gerade sowas ist halt schon irgendwie, ich will da jetzt keine Namen von den Magazinen nehmen, aber das sind wirklich größere News-Seiten, die dann einfach so ungeprüft oder weil sie vielleicht auch einfach wissen, ja, das macht halt irgendwie Klicks, wenn wir sowas veröffentlichen, so Schlagzeilen raushauen und das bringt halt dann gleich wieder so falsche Infos in irgendwelche Diskussionen und führt dann meistens nur dazu, dass irgendwelche Fans dann enttäuscht und wütend sind, weil sie sich vielleicht eben, so wie ich damals nach der Ankündigung auf der Celebration oder vielleicht sogar auf der Celebration waren und das gehört haben und denken, ja geil, da kommt ein Film von Dave Filoni, der das Mandoverse zum Abschluss bringt, jetzt irgendwie doch nicht. Ja, also nur noch mal kurz die paar Worte.
Als jemand, der im Medienbereich selber arbeitet, ich kann dir sagen, es ist einfach generell ein Problem, dass halt einfach sehr viel abgeschrieben wird, weil man dann halt eben natürlich auch die Aktualität irgendwie verfolgen möchte. So, wenn halt irgendwie so ein Gerücht in der Welt ist, dann will man es halt schnell aufgreifen, damit man es auch einfach im Programm hat. So, ich will da jetzt auch niemandem großen Strick draus drehen. Es ist halt nur wichtig, dass man das dann halt auch immer einordnet und auch sagt, okay, auch wenn diese Gerüchte gerade im Raum steht, so ist die offizielle Faktenlage und dass man die halt immer mit in Betracht zieht. So. Und das ist halt uns auch sehr wichtig und deswegen machen wir das ja.
Ja. Und im gleichen Zuge auch, wenn wir hier irgendwas erzählen, was dann doch nicht stimmt, ihr dürft es sehr gerne uns über Mail in den Kommentaren, wo auch immer, sagt uns gerne, wenn wir hier fälschlicherweise irgendwas sagen, sei es nur, weil wir uns irgendwie versprochen haben oder sei es, weil wir wirklich auch mal was in einem falschen Kontext irgendwie gebracht haben. Berichtigt uns gerne, wir sind niemandem böse, wir freuen uns da eher drüber und werden, wenn sowas sein sollte, das dann natürlich auch im Nachgang immer aufklären, das ist natürlich auch unser Anspruch. Genau, so viel dazu. Dann Nico, es ist ja eben Dave Filoni und Lynwyn Brennan als Co-Präsidenten angekündigt wurden. Also Dave Filoni als eher der kreative Kopf, Lynwyn Brennan als der Business-Kopf, ähnlich wie ich es irgendwie auch schon wahrnehme bei DC Studios, wo ja James Gunn mit seinem langjährigen Produzentenpartner Peter Safran das übernommen hat. Und da finde ich, also so was man bisher von DC so gesehen hat, das neue DC, finde ich schon deutlich anspruchsvoller und deutlich cooler von der Ausrichtung her, muss ich sagen, wie das in vielen Jahren davor, wo auch immer mal ein cooler Film dabei war, aber irgendwie so relatives Chaos hinter den Kulissen geherrscht hat. Und deshalb finde ich, dass das eigentlich ein System ist, was ganz gut funktionieren kann. Willst du vielleicht mal ein bisschen was zu den beiden Personalien noch sagen oder allgemein, was du da so drüber denkst?
Ja, sehr gerne. Also ich möchte erstmal zustimmen. Ich glaube, so eine Doppelspitze ist gar nicht so das... Gar keine schlechte Idee, so dass man da die Verantwortlichkeiten sich irgendwie so aufteilt. Ja, Dave Filoni ist, denke ich, uns allen ein Begriff, irgendwie angefangen mit Clone Wars, unter George Lucas viel gelernt und dann sich so nach und nach die Ränge hochgearbeitet in der Lucasfilm-Hierarchie. Lynwyn Brennan war für mich eine eher unbekannte Personalie. Da musste ich erstmal schauen, was sie gemacht hat. Eben weil sie eher mehr so im Hintergrund irgendwie agiert hat. Aber die ist auch schon lange, lange, lange im Lucasfilm-Kosmos mit dabei. Ist schon, ich glaube, seit Ende der 90er Bestandteil von Industrial Light and Magic, also der von George Lucas damals gegründeten VFX, Special Effects Firma. Und genau, war dann auch tatsächlich Präsidentin von ILM seit 2009. Und in 2015 wurde sie dann Executive Vice President of Lucasfilm as its General Manager for all of the company's division, also einfach Vizepräsidentin von Lucasfilm unter Kathleen Kennedy, und ist jetzt einfach halt den nächsten Schritt nach oben gegangen, nachdem sie jetzt aber auch schon über 10 Jahre da in einer sehr hohen Rolle unterwegs war. Also wahrscheinlich einfach jemand, der das Business gut kennt, der weiß, wie diese Firma funktioniert und eben von Kathleen Kennedy da auch immer begleitet hat und halt genau eher diese Aufgaben übernimmt, die man von Produzenten halt so eher erwartet, während dann ja Dave Filoni einfach so das macht, was er wahrscheinlich vorher auch gemacht hat, nur jetzt eben mit noch mehr Knöpfen und Hebeln zur Verfügung, während Lynwyn Brennan sich so um die geschäftliche Seite wahrscheinlich eher kümmert.
Ja, danke für die Infos. Ging mir ähnlich. Ich habe den Namen zwar natürlich irgendwie schon mal gehört, gelesen, aber wie es meistens so ist mit den Personen, die eher so im Hintergrund die eine andere wichtige Arbeit machen, die man vielleicht aber nicht so sofort auf dem Bildschirm erkennen kann, ist dann doch eher weniger bekannt, was die Personen machen. Ich habe mich dann auch nach der Ankündigung ein bisschen mit ihr befasst und finde auch, dass es eine tolle Personalie ist. Also vor allem jemanden, der irgendwie auch ILM-Erfahrung hat. Das heißt, die nicht nur Star Wars kennt, sondern allgemein einfach in einer Firma lange war, die halt Special Effects gemacht hat für alle großen Hollywood-Filme. seit Firmen bestehen eigentlich, seit den 80ern oder 70ern schon, wo ILM eigentlich irgendwie überall seine Finger mit im Spiel hatte. Und ja, also das macht durchaus total Sinn, jemanden, der das Hollywood-Business kennt, das Film-Business kennt, der aber auch Lucasfilm an sich kennt und ja, also das klingt einfach nach einer Personalie, in die man wirklich einfach Vertrauen haben kann, dass sie die Business-Seite der Medaille sein wird und Dave Filoni als Gegenpart genauso. Ich meine, du hast es gerade eben erwähnt, der wurde von George Lucas angeheuert. Er war damals in der ersten oder in den ersten zwei Staffeln, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, der Serie Avatar, also nicht die Avatar mit den blauen Aliens, was gerade im Kino kommt, sondern Avatar The Last Airbender von Nickelodeon, was echt auch eine tolle Serie ist. Da war er beteiligt und wurde dann von George Lucas eben abgeworben und ist seit der Gründung von Clone Wars dabei, erst immer mehr der Chef im Animationsbereich in den Jahren, in denen sich George Lucas dann auch immer mehr zurückgezogen hat und eben spätestens seit The Mandalorian auch in Live-Action verankert und ich glaube gerade hinter den Kulissen irgendwie wahrscheinlich einer, der überall seine Finger mit dem Spiel hat, der ja auch so ein wandelndes Star Wars Lexikon einfach ist und der, glaube ich, halt auch die Werte von George Lucas versucht immer weiterzugeben, also wie so ein echter Padawan, der jetzt zum Meister geworden ist, der halt auch so, glaube ich, dafür steht, die Firmenkultur einfach auch mal, wie er es selber erlebt hat und von George Lucas gefördert wurde, betont er ja auch immer wieder, wenn man so Interviews hört, dass er auch jungen Leuten immer eine Chance geben will oder Leuten, die halt Ideen haben, die eben abweichen und jetzt nicht nur immer wieder das gleiche 0815, sondern mal einen neuen Spin reinbringen oder halt auch Dinge machen, die vielleicht im ersten Moment unlogisch klingen und wo man sich dann vielleicht einfach trauen muss und ich meine, gerade sowas wie die Figur Ahsoka, die ja am Anfang so viel Gegenwind bekommen hat und ja schon immer quasi Dave Filonis Baby war, seine Kreation und mittlerweile zu ja einer der meistgeliebtesten Star-Wars-Figuren überhaupt geworden ist. Und ich hoffe einfach, dass er ja das, was er die letzten Jahre getan hat, jetzt weiterhin gut fortsetzen kann. Und ich glaube einfach, dass wir wirklich einer guten Zukunft bevorstehen. Und ich bin vor allem echt happy, dass jetzt nicht irgendjemand Externes, wie man es ja oft in Hollywood kennt und gerade eben Disney, die ja die Muttergesellschaft ist von Lucasfilm, dass die jetzt nicht irgendeinen erfahrenen Hollywood-Produzenten oder was auch immer da drangesetzt haben, so nach dem Motto, hey, wir müssen jetzt einfach Cash, Cash, Cash machen. Das ist wahrscheinlich immer noch das Wichtigste für Disney, das stelle ich hier gar nicht in Frage, aber einfach, dass Leute, die auch schon lange Teil sind und die Star Wars wahrscheinlich mindestens, wenn nicht noch mehr lieben, wie ich und du auch und wie viele andere Fans dann irgendwie da das weiterführen, das finde ich einfach von Grund auf immer schon echt cool und
ja, das hat mich auch total gefreut, weil das kennt man irgendwie aus Hollywood mittlerweile irgendwie groß anders. Ich schaue irgendwie so in Richtung Warner Brothers und so, wo ich halt das Gefühl habe, dass die, also großer Mittelfinger an David Zaslav an der Stelle, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute an der Spitze irgendwie halt wirklich irgendwie nur an das Geld denken, wo einfach ganze Produktionen auch einfach, die schon fertig sind, irgendwie gestrichen werden, damit man dann am Ende in der Steuerabrechnung irgendwie Geld zurückbekommen kann. So, das finde ich halt einfach, ist eine Beleidigung für die Kunst. So, natürlich, Star Wars ist auch einfach ein Riesen-Franchise, womit Unmengen an Geld gescheffelt wird und auch das wird sowohl für Dave Filoni und Lin und Brennan eine Priorität sein, klar, keine Frage. Nichtsdestotrotz sind es zwei Leute, die schon seit sehr, sehr langer Zeit eben in diesem Kosmos stattfinden, denen ich glaube, dass denen das am Herzen liegt und die das Franchise auf jeden Fall mit wohlwollender Hand führen, wie das dann am Ende aussieht. Also wir werden sie an den Sachen messen, die dann unter ihnen erscheinen, aber mit Blick auf die Vergangenheit bin ich da auch sehr, sehr zuversichtlich.
Ja, sind wir uns ja zum Glück einig. Aber wenn es da jetzt gerade Leute gibt, die uns zuhören, die da ganz anderer Meinung sind, also auch hier wieder, schreibt uns gerne oder kommt auf unseren Discord-Server oder kontaktiert uns über irgendwelche Möglichkeiten. würden wir uns echt auch mal dafür interessieren, warum denn, also wenn es Leute gibt, die zum Beispiel die Wahl von Filoni nicht gut finden, warum das denn so der Fall ist, weil wir sind halt jetzt gerade in dieser Runde zwei Leute, die jetzt sehr gleiche Meinungen zu dem Thema haben. Wir wollen das halt aber definitiv nicht als Absolution irgendwie darstellen. Denn ich meine auch Dave Filoni hat ja für viele jetzt nicht immer ins Schwarze getroffen. Also gerade so auch die Ahsoka-Serie. Und also ich fand sie auch überwiegend positiv und es waren tolle Folgen. Ich sehe hier aber auch, dass die Serie jetzt nicht frei von Fehlern, wenn man es so nennt, ist und habe aber trotzdem große Hoffnung in die zweite Staffel und einfach aufgrund von Stories wie Star Wars Rebels, das ist für mich mit das Größte in Star Wars überhaupt und ich hoffe einfach, dass er da seine Stärken richtig zur Geltung bringen kann und vielleicht einfach auch die Dinge, die er vielleicht nicht so gut kann, dann sich entsprechend auch die Unterstützung holt und jetzt nicht so als alleiniger kreativer Chef dann so immer seinen Willen durchsetzen möchte. Ich, also nicht, dass ich ihm das unterstelle, so schätze ich ihn gar nicht ein, aber um hier Spider-Man mal zu zitieren oder den Onkel von Spider-Man, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Weil ich denke, auch ein Filoni muss sich dann die nächsten Jahre noch mehr messen an den Dingen, die dann rauskommen. Und ich glaube halt, wenn das für die Allgemeinheit, wenn es überhaupt möglich ist, die Allgemeinheit bei Star Wars zufriedenzustellen.
Ich glaube, wenn nicht mehr möglich ist
und dann die Zahl halt auch nicht stimmen, bin ich halt auch mal gespannt, wie lange dann ein Filoni halt im Amt sein kann. Weil anders wie Kathleen Kennedy, die halt schon eine große Hollywood-Karriere vor ihrem Präsidentenamt hatte, ist halt Dave Filoni jemand, der einfach nur von intern kommt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er gegen gerade so Leute wie die Disney-Bosse, wo es ja jetzt wohl auch einen Führungswechsel gibt in naher Zukunft, dann vielleicht nicht so so standhaft sein kann oder so gut dasteht wie halt eben eine Kathleen Kennedy. Aber sind halt auch nur Mutmaßungen. Eine Sache, die wollte ich vorhin noch erwähnen, habe ich irgendwie vergessen, wo ich gerade das Thema hatte, falsche News im Umlauf, nämlich es wurde auch wieder jetzt im Zuge von der Ankündigung, dass Filoni neuer Präsident ist, verbreitet, dass Filoni Andor nicht mochte und dass er da voll dagegen war und was auch immer. Und auch hier wieder, die einzige Quelle, die es dazu gibt, ist ein Artikel von The Wrap. Das ist auch so ein Filmmagazin online. Und die berufen sich da auf eine einzige, nicht namentlich genannte Person, die angeblich bei Lucasfilm arbeitet. Und das hat dann eben dazu geführt, dass wieder überall im Umlauf war, ja, Filoni mochte Andor nicht. Und wenn jetzt Filoni der neue Lucasfilm-Chef ist, dann wird ja nur noch Sachen rauskommen wie eben Ahsoka und seine Animationssachen und so Serien wie Andor werden überhaupt nicht rauskommen. Dabei, wenn man nur ein kleines bisschen rumsucht im Internet, findet man sehr viele Interviews, in denen Filoni schon gefragt wurden, wie er dazu steht. Und überall hat er nur Megalob oder auch eben auf der Star Wars Celebration, wo er auch immer sagt, wie froh er ist, dass es eben viele andere Projekte gibt, wo er halt eben auch sagt, The Acolyte oder auch Andor sind tolle Serien. An beiden Serien war er ja nicht beteiligt. Und es wird hier, glaube ich, habe ich so das Gefühl, schon wieder versucht, jemanden schlecht zu machen, bevor er richtig sein Amt angetreten hat. Und das finde ich einfach wieder, ja, ist halt das Internet. Man könnte sich damit abfinden, aber ich fühle mich da dann immer berufen, wenn ich schon die Möglichkeit habe, dass mir oder uns ein paar Leuten zuhören und die unsere Meinung für wichtig erachten, dass wir dann sowas auch ansprechen.
Ich möchte an der Stelle auch auf ein Interview verweisen, was Dave Filoni zusammen mit Hayden Christensen und Rosario Dawson im Zuge von Ahsoka geführt hat. Das war 2024 bei dem YouTuber Josh Horowitz in der Interviewreihe Happy, Sad, Confused, wo er halt auch auf unter anderem Andor angesprochen wurde und ob es halt so Platz für so das düsterere Star Wars gibt irgendwie. Und er redet halt dann unter anderem darüber, dass er halt, ne, irgendwie meint, natürlich möchte er auch die Imagination von Kindern weiter ankurbeln und so weiter, aber er glaubt auch einfach, dass es natürlich einen Platz dafür gibt und dass auch Star Wars Fans älter werden und natürlich dann auch Inhalte haben möchten, die für sie ansprechend sind, sowas wie Endor, was halt eben eine ältere Zielgruppe hat, so, und dass er da auf jeden Fall auch den Wert drin sieht, so, und er betont dabei auch nochmal, dass ihm halt wichtig ist, dass die Sache gut gemacht ist und dass Endor in seinen Augen von Tony Gilroy und Konsorten einfach gut gemacht wurde. Also da sagt er halt irgendwie ganz offensichtlich, dass er die Serie mag, und es ist totaler Quatsch, ihm da jetzt irgendwie unterstellen zu wollen, dass er da irgendwie eine Agenda gegenüber Star Wars Inhalten hat, die vielleicht nicht von ihm kommen oder zu edgy sind oder so. Also es ist ja einfach irgendwoher aus dem Ärmel gezogen.
Ja, allgemein Happy, Sad, Confused. Toller Podcast, den gibt's als Audio und Video. Höre ich selber schon jahrelang. Das sind also meistens immer irgendwelche Interviews mit Schauspielenden zu meistens aktuellen Projekten, so in irgendeiner Promotour. Aber der Host Josh Horowitz ist einfach echt ein cooler Typ, und der versteht es einfach, wie man sich mit Leuten gut unterhalten kann, und schafft es auch immer wieder, den ein oder anderen Leuten da coole Informationen zu entlocken. Haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach erwähnt, so News rund um Star Wars, da kam oder kommt Happy, Sad, Confused auch immer mal wieder vor, weil die Interviews echt, echt cool sind.
Josh Horowitz ist auch einfach ein rundum sympathischer Typ.
Das stimmt. Genau. Dann, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu dem Machtwechsel innerhalb Lucasfilm zu sagen?
Ich bin gespannt, inwiefern man was davon merken wird. Irgendwie, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwie ein harter Bruch sein wird, einfach weil es halt schon zwei Personen waren, die schon hohe Positionen innerhalb von Lucasfilm inne hatten. Und ich glaube, es wird sich gar nicht so viel ändern. So, es wird jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie ganz andere Projekte geben, ein ganz anderes Star Wars sein, das glaube ich nicht. Ich bin aber auf jeden Fall trotzdem sehr gespannt auf die Zukunft, weil es halt auch wirklich ein Ende einer Ära ist. So, also Kathleen Kennedy ist ja wirklich seit Ewigkeiten irgendwie in dieser Position gewesen, und bin gespannt, inwiefern die beiden da neuen Wind reinbringen oder vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen.
Ja, es wird spannend. Und wer der neue Sündenbock des Star Wars Fandoms wird, vielleicht wird es bald so sein, wie der natürliche Lauf eines Star Wars Fandoms ist, dass dann bald die Leute sich Kathleen Kennedy zurückwünschen, weil unter ihrer Ära damals ja alles super war.
Boah, wenn wir an dem Punkt ankommen, dann boah.
Ja, wer weiß. Genau, dann mit dem Hauptthema der heutigen Folge sind wir fertig, aber...
Aber noch nicht abschalten.
Come closer, I have good news.
Mui, mui. Ja, was für News haben wir denn heute noch dabei?
Ja, jetzt natürlich nichts von derartiger Gravitas, aber gute Neuigkeiten für alle Leute, die gespannt sind auf Star Wars Starfighter. Der Film soll ja 2027 erscheinen und ist Stand 18. Dezember auf jeden Fall auch abgedreht. Das geht aus einem Instagram-Post von Regisseur und Drehbuchautor Sean Levy hervor, wo er sich postet, wie er in irgendeinem futuristisch aussehenden Gang irgendwie entlang rennt und dann irgendwie schreibt, ja, so geht's jetzt ab in die Postproduktion. Da läuft auf jeden Fall alles rund. Finden wir schön, sind wir nicht gewohnt bei Star Wars, aber super, dass das zumindest läuft. Ich glaube, deswegen ist Sean, ich habe mich letztens gefragt, warum Sean Levy eigentlich immer so in überall, was Hollywood abgeht, eigentlich immer so seine Finger im Spiel hat. Und ich glaube, der Mann ist einfach gut da drin, so Produktionen durchzuziehen. Der ist einfach effizient, der arbeitet schnell, der arbeitet sauber und das läuft einfach. Und dann kommen ja auch meistens gute Sachen bei rum. Ja. Dementsprechend.
Ist der Ron Howard der Neuzeit, kann man so sagen.
Ja, genau.
Irgendwie so jemand, der sehr beliebt ist, alle können ihn gut leiden, und wenn er eine Produktion hat, dann zieht er die einfach durch, er ist immer on budget meistens spielen die Filme auch immer eine gewisse Summe ein und
Hollywood's Darling auf jeden Fall.
Ja.
Und ich glaube, er hat einfach Spaß, so. Der macht irgendwie all die Franchises, die er wahrscheinlich als Kind selber geil findet, immer noch geil findet und lebt den Traum seines Lebens.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt gerade, ich habe es dir in der Vorbesprechung erzählt, ich habe seit, ich glaube Anfang, Mitte Dezember habe ich mit meiner Freundin einen Rewatch von Stranger Things gemacht, weil ja da die letzte Staffel jetzt kam, und wir haben es pünktlich geschafft, zum Finale am 1. Januar mit allem anderen durch zu sein. Und ich habe eben speziell immer drauf geachtet, weil er ja auch seit der ersten Staffel bei Stranger Things als Produzent mit dabei ist und auch in jeder Staffel mindestens eine Folge immer Regie geführt hat. Und da habe ich dann schon speziell auch drauf geachtet, weil es jetzt das erste Mal war, dass ich eben die Serie geguckt habe seit der Ankündigung, dass er einen Star Wars Film macht. Und muss sagen, die Folgen, in denen er den Regie-Credit hat, waren alle immer richtig cool inszeniert. Und ich meine, ich mochte Stranger Things oder mag Stranger Things sowieso. Aber auch gerade die Folgen von ihm waren dann auch echt immer irgendwie Highlight-Folgen. Und das hat mich dann schon auch sehr positiv gestimmt. Und ich bin sehr gespannt. Eine andere News zum Film, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, dass wohl Tom Cruise am Set war von Star Wars Starfighter.
Ja, stimmt, ja.
Und es anscheinend einen Lichtschwertkampf innerhalb des Films geben sollte, was auch immer. Und dass wohl bei diesem Kampf Tom Cruise als Kameramann fungiert hat. Und da gab es auch irgendwo bei Instagram vermutlich auch so ein Behind-the-Scenes-Foto mit Tom Cruise und seiner Kamera in der Hand. Und fand ich einfach irgendwie witzig. Also ich meine, man kann ja zu Tom Cruise stehen, wie man will. Da gibt es ja auch sehr geteilte Meinungen, auch sehr verständlich. Aber so was filmische Sachen angeht, muss man sagen, hat es der Mann eigentlich schon echt drauf und hat schon viele Kracher, auch gerade so, jetzt fällt es mir gar nicht ein, Top Gun 2. Und da ist ja auch bei, das haben wir, glaube ich, in der letzten oder einer der letzten News-Folgen auch schon behandelt, dass der Kameramann von Top Gun 2 und dem aktuellen Formel-1-Film, dass das auch der Kameramann ist, der bei Star Wars Starfighter dabei ist. Und ja, in dieser Szene wurde er wohl von Tom Cruise vertreten.
Ja. Bin ich mal gespannt, inwiefern man das merken wird, inwiefern er da wirklich, also Sean Levy hat das halt auch so sehr ausgiebig irgendwie geschrieben, dass er dann ans Set kam und sich einfach die Kamera geschnappt hat und dann einfach angefangen hat zu drehen, so inwiefern das dann alles der Realität entspricht. Ja, bestimmt spricht auch ein kleiner Tom Cruise Fanboy aus Sean Levy, so ich bin mir sicher, im großen Ding wird man es nicht merken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, es war cool zu wissen, dass es scheinbar Lichtschwert-Action geben wird in dem Film, das war eine nice Info. Ja, genau. Mal gucken. Ja, genau. Ansonsten können wir direkt mal weiter gucken auf die kleinen Mui-Mui-News für alle Lego-Fans da draußen. Es gibt so eine neue Sache, die Lego ganz groß angekündigt hat auf der CES. Das ist so eine Messe für ganz viele Tech-Sachen, irgendwie die großen Tech Bros dieser Welt geben sich dort die Klinke in die Hand. Unter anderem jetzt dieses Mal auch Lego. Die haben nämlich neue Tech vorgestellt, sogenannte Smart Bricks. Das ist dann einfach so ein 2x4 Lego-Stein, der aber so ganz spezielle Funktionen hat. Der ist halt, den kann man wireless aufladen und dann kann er Sounds abspielen und irgendwie Farben erkennen und Figuren erkennen, die dann auch diese smarte Funktionen haben. Und das Ganze wird pioniert von drei Lego-Sets. Es gibt da einmal ein TIE Advance von Darth Vader, einen X-Wing von Luke und dann noch den Thronsaal des Imperators zusammen mit einem A-Wing. Wenn man mich fragt, das ist das Ganze ordentlich teuer im Preis. Also ich glaube, es reicht, die Preisspanne reicht von 70 Euro bis 160 Euro. Also dafür, dass es irgendwie für Kinder gemacht werden soll, ist es echt teuer für sehr wenig, was man da bekommt, finde ich, wenn man sich da mal Bilder so anguckt. Und die ganzen Bauten sind auch ein bisschen komisch, weil dort, wo dieser Smart Brick dann da irgendwie reinkommt, ist irgendwie alles offen. Also für Sammler ist das, glaube ich, auch eher nichts, aber wer weiß, vielleicht spricht es ja irgendwen da draußen an oder irgendjemand hat Kinder, die das vielleicht interessieren könnte. Deswegen wollte ich es vollständigkeitshalber mal erwähnt haben. Es kommen ja ständig irgendwie neue Lego Star Wars Sets raus. Ich komme da gar nicht mehr hinterher. Aber das war auf jeden Fall eine große Sache. Auch irgendwie, wie das vertrieben wird, das ist jetzt irgendwie erstmal nur in 6 Ländern verfügbar, was ich auch ein bisschen komisch fand dafür, dass sie es so groß promotet haben. Aber Deutschland gehört auf jeden Fall dazu. Also die wird es dann ab März, glaube ich, auch bei uns geben. Kann man, glaube ich, auch schon vorbestellen auf der Lego-Webseite.
Ja, ich bin ja auch großer Lego-Fan, schon öfter erwähnt, aber das hat mich irgendwie ein bisschen kalt gelassen. Ich bin gespannt, was da noch so alles rauskommt, aber ich habe das Gefühl, ich bin da einfach nicht so die Zielgruppe dazu. Vielleicht hätte ich es als Kind auch saucool gefunden.
Ja, das Ding ist auch, also ich habe mir da so Videos zu angeguckt, wie dann diese Sounds und so klingen. Also es ist natürlich auch relativ leise, weil es ist halt nur so ein kleiner Stein irgendwie, da kannst du jetzt keine große Box irgendwie reinbauen. Und es sind auch gar nicht wirklich Star Wars Sounds, die der irgendwie abspielt. Also ich habe gelesen, dass es halt daran liegt, dass dieser Stein auch mit anderen Bauten funktionieren soll. Also das ist halt, wenn du ein Raumschiff baust, du halt nicht irgendwie die Sounds von einem TIE Fighter hast oder so, die da klingen, sondern halt so generische Raumschiff-Sounds. Aber wenn man, ich finde, wenn man damit anfängt und die ersten Sets, die diesen Stein enthalten sind, als Star Wars-Sets, ich finde, dann muss man da auch irgendwie so ein
Ja,
bisschen
eigentlich
liefern
schon.
irgendwie. Also, dass dann halt der X-Wing auch wie ein X-Wing klingt und TIE Fighter wie ein TIE Fighter klingt und so weiter. Ich habe auch ein Video, sie bringen auch noch ein Set raus, das wurde jetzt noch nicht angekündigt, aber das konnte man bei dieser Messe schon sehen. Was halt die Cantina ist, die Mos Eisley Cantina. Und da spielt halt nicht der Mos Eisley Song, sondern irgendein Song, der zwar so ein bisschen so klingt, als könnte die Biff Band es spielen, aber es ist halt
Okay.
nicht der ikonische Song, so. Und das
Okay,
scheint mir
das
dann
hätte ich
doch
dann
eine
schon
sehr
gesehen.
verpasste Chance zu sein. Aber ich bin auch nicht die Zielgruppe. Gleichzeitig ist es auch zu teuer für Kinder. Ja, es ist, Lego macht Lego-Sachen. Ja.
Ja, würde ich dann schon ein bisschen als Fail bezeichnen. Das habe ich sogar mitgekriegt. Habe die News nur oberflächlich
Ich
verfolgt.
kann,
Also
ich kann
danke für
dir
die
nach der Aufnahme zeige ich
Aufklärung.
mal dieses Video. Das ist echt ein bisschen
Okay.
traurig, aber
Ja, ich bin da mal gespannt, wann es die ersten Jailbreaks gibt mit doch Star Wars Sounds
ja.
oder wie lange es dauert, bis der erste es geschafft hat, irgendwie Skyrim darauf zu installieren. Weil irgendwie das
Boom.
ist ja auch so in der Modding-Szene so ein Ding,
Es geht
wo
immer
es fast
darum,
schon so ein
Boom
Meme ist,
auf
dass
alles
irgendwie
laufen zu
Leute
lassen.
ja auf ihrem Kühlschrank oder keine Ahnung wo
Ja.
Skyrim installieren. Mal gucken. Genau. Eine weitere Ankündigung zu einer Veränderung innerhalb Star Wars ist, dass Galaxy's Edge ich sag's mal, oder ich nenne es mal ein Design-Overhaul bekommt. Also Galaxy's Edge ist dieser Star Wars-Themenbereich innerhalb des Disneylands. Und der war bis auf wenige so Event-Ausnahmen, dass dann mal The Mandalorian oder Ahsoka oder irgendwie eine andere Figur aus einer anderen Zeit da durchlief, war das ganz der Sequel-Trilogie gewidmet. Also ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnere, ist auch 2019 rum, also pünktlich zum Abschluss der Skywalker-Saga oder bis dahin vermeintlichen Abschluss, es soll ja weitergehen, haben wir ja gerade erst drüber geredet. Wurde da eben Galaxy's Edge veröffentlicht und geöffnet, nicht veröffentlicht, und war ganz im Zeichen der Sequel-Trilogie. Es gab da eine ganz große Attraktion, wo man den Millennium Falcon fliegen konnte und konnte da gemeinsam mit Chewie und Hondo Ohnaka eine Mission bestreiten, in der man Coaxium für die Resistance klauen musste. Und eine weitere große Attraktion war ich glaube, Rise of the Resistance heißt, wo man mit einem ja, kleinen Raumschiff der Resistance von einem großen Sternzerstörer dann per Traktorstrahl gekapert wird und dann in der Attraktion quasi in seinem Fahrzeug drin sitzt und dann vor Kylo Ren und der First Order fliegt und anschließend wieder eine Bruchlandung auf Batuu, so nennt sich dieser Raumhafen von Galaxy's Edge, dann macht. Und es soll wohl so sein, dass jetzt bald die Originaltrilogie da Einzug erhält und aber auch nicht komplett, sondern es soll wohl nur in dem Bereich, in dem der Millennium Falcon steht. Das ist wie so eine Art Innenhof. Da gibt es auch eine Grafik dazu von einem Instagram-Account, die werden wir euch auch verlinken. Soll wohl ganz im Zeichen der Originaltrilogie sein. Da sollen Figuren wie Darth Vader und Co. in Zukunft rumlaufen. Und das Ganze wird wohl in eine andere Zeitebene versetzt. Sollen dazu auch Comics wieder erscheinen, wie es schon vorher auch gab, die dann quasi eine kanonische Story im Raumhafen Batuu, aber zu Zeiten eben der Originaltrilogie erzählen. Gleichzeitig bleibt aber der Bereich rund um Rise of the Resistance im Zeichen der Sequel-Trilogie und es soll wohl auch vermehrt Einflüsse eben noch von The Mandalorian und Ahsoka geben. Mal gespannt, wie das Ganze dann letzten Endes aussehen wird. Ich habe mal einen kleinen Bericht von der Jedi-Bibliothek dazu rausgezogen. Die haben das ganz gut zusammengefasst. Das würde ich hier mal kurz noch vorlesen. Und zwar Disney und Lucasfilm haben am Mittwoch, den 14.01. angekündigt, dass der Star Wars-Themenpark Galaxy's Edge, was seine Zeitlinie angeht, auf die klassische Trilogie erweitert werden soll. Man kann dort also zukünftig auch Darth Vader, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca und klassische Sturmtruppen treffen. Genau, und nun zieht Marvel nach und kündigt eine Tie-In-Comic-Serie zu dieser neuen Ära an. Die fünfteilige Reihe namens Galaxy's Edge, Echoes of the Empire, wird ab dem 22. April an den Start gehen. Und ja, ich bin darauf schon sehr gespannt. Ich war ja schon mal in Galaxy's Edge. Ich habe sogar nicht geplant, zufällig hier einen Becher, den ich dort mitgehen lassen habe, von, ich glaube, White Wampa Ale, habe ich da ein Bier getrunken im Becher. Mhm. Heute Abend trinke ich nur Leitungswasser daraus. Aber der Becher ist ganz cool. Genau, und als ich dort war, vorletztes Jahr mittlerweile schon, war das Ganze ja natürlich noch voll im Zeichen der Sequel-Trilogie und ich fand's großartig, die Immersion war toll und bin aber auch echt gespannt, wie sie das verändern. Ich glaube, also es hat jetzt nicht unbedingt damit was zu tun, aber ich glaube auch im Zuge des Mandalorian and Grogu Kinofilms wird auch diese Millennium Falcon Attraktion abgeändert und man fliegt wohl jetzt eine Mission gemeinsam mit Mando und Grogu, die vielleicht irgendwie mit der Filmhandlung zu tun hat. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es soll, glaube ich, auch relativ zeitnah um den Release des Films damit losgehen. Bin auf alles sehr gespannt und hoffe, ich werde irgendwann mal nochmal dort sein können. Aktuell gibt es die Attraktion, also ganz Galaxy's Edge, ja leider nur in den USA, einmal in Kalifornien, in Anaheim und in Orlando, Florida. Es sind identische Parks meines Wissens an beiden Stellen. Aber leider im Disneyland Paris gibt es kein Pendant dazu, was sehr schade ist.
Wie stehst du zu dem? Ich war halt natürlich nie da, deswegen kann ich da jetzt nicht groß viel zu sagen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, weil es wurde ja halt so konzipiert, dass es eben in der Sequel-Ära irgendwie stattfinden soll. Ich bin gespannt, inwiefern das halt vielleicht diese angesprochene Immersion von dir irgendwie so ein bisschen beeinträchtigt, wenn man halt wenn man diesen Cut hat, irgendwie, dass man dann von der einen Ära in die andere Ära geht. Ich verstehe aber auch total, dass man halt jetzt so, also ich meine, wann wurde Galaxy's Edge eröffnet? Das war ja noch vor Corona, glaube ich, irgendwie
2008. Ich glaube 2019. Ja. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, schlecht vorbereitet, aber so um den Dreh rum ist es gewesen.
2019, 2018 irgendwie so, wo ja natürlich die Sequel-Ära im vollen Gang war. So, und ich verstehe auch, dass man jetzt auch langsam sich davon wieder lösen möchte. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, inwiefern, wie viel man da umbauen muss, irgendwie wie viel tatsächlich so Sequel-Ära spezifisch ist. Ich meine, so ein Millennium-Falke, da kannst du ja einfach die Satellitenschüssel austauschen und dann hast du halt den aus der OT, so. Das ist ja jetzt nicht das große Ding. Ja, cool für die Leute, die da hingehen, natürlich, dass man noch beides hat und dann sich auch mal mit irgendwie den originalen Sturmtrupplern ablichten kann, wenn man irgendwie großen Hass auf die Sequel-Trilogie schiebt oder so. Ich bin mir sicher, ein paar Leute sind allein nur deswegen da nicht hingegangen, die können das jetzt bestimmt nachholen.
Ja, also ich habe ein Ding, fällt mir gerade noch ein, was ich gelesen habe. Also es gibt da einen Bereich, da steht so ein großer irgendeine TIE-Variation, also TIE Fighter ist kein klassischer TIE Fighter, aber das soll wohl, ich weiß nicht, ob das jetzt nachträglich noch geändert wurde, aber das ist innerhalb der Story, wie es bisher ist quasi von Galaxy's Edge, das Schiff, mit dem Kylo Ren hier nach Galaxy's Edge kommt und eben versucht, also das ist ja an sich die Storyline, dass die Resistance sich angeblich irgendwo rund um Batuu, diese Raumhafen, niedergelassen hat und die First Order ist in Persona von Kylo Ren und ein paar Sturmtruppen dann auf der Suche nach der Basis der Resistance und die Resistance-Basis befindet sich in so einem kleinen Dschungelabschnitt so leicht außerhalb dieses Raumhafens und dieser Hauptraumhafen wird wohl umdesignt und statt Kylo Ren wird Darth Vader bei diesem Shuttle auftauchen und es ist wohl aber ein Shuttle, was es auch schon, oder ein Fighter oder was auch immer, den es auch schon innerhalb der imperialen Ära damals gab, also kein exklusiver, den nur die First Order hatte. Und es soll dann wohl eben so sein, dass der Raumhafen an sich eben irgendwie in der Zeitlinie der OT angesiedelt sein soll. Das heißt, da werden dann Veränderungen stattfinden. Inwieweit, weiß ich nicht. Da gibt es ja so ein Lichtschwert-Shop, wo man sich auch selber ein Lichtschwert bauen kann. Könnte ich mir vorstellen, dass dieser Lichtschwertbauer dann vielleicht einfach ein paar Jahre jünger ist oder eben sein Meister, der damals dann die Lichtschwerter gebaut hat, wobei ich mich dann halt auch frage, wie kann es sein, dass es während der OT schon Lichtschwerter gab, die man einfach bauen konnte, aber ich glaube, das sollte man alles auch gar nicht so genau nehmen, weil ich glaube, auch zu Zeiten der Sequel-Trilogie war es jetzt nicht so gang und gäbe, dass man einfach irgendwo hin konnte und sich Lichtschwerter bauen, aber ja. Es gibt ja dann noch so eine Kantina mit so einem Droiden-DJ, da wurde irgendwie bekannt gegeben, dass da jetzt halt ein paar Songs der Kantina-Band mit gespielt werden sollen. Und es soll an ein paar Stellen, wo bisher quasi ein extra für Galaxy's Edge konzipierter Soundtrack gespielt wurde, jetzt wohl tatsächlich mehr klassische John Williams Star Wars Musik aus der Originaltrilogie kommen. Bin gespannt. Aber ja, die Immersion wird mit Sicherheit nicht mehr so sein, wie es bisher war, dass quasi ganz Galaxy's Edge eine Story hatte. Ja, ob das dann dem Spaß da schadet, glaube ich wahrscheinlich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Aber ja. Genau, dann sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Außer du hast noch irgendwelche News, die du mir bisher im Skript vorenthalten hast.
Nee, habe ich nicht. Ich wollte nur noch irgendwie kurz abschieben. Während wir das hier aufnehmen, hat Star Wars Holocron irgendwie auf Twitter gepostet, dass according to the rap irgendwie jetzt rauskam, dass Dave Filoni auch Visions scheiße fand. Gleiche Quelle wie beim letzten Mal. Also es ist wieder eine anonyme Quelle aus Lucasfilm, wo die gleiche wie bei den Endor-Neuigkeiten. Also ich weiß nicht, ob das mittlerweile einfach nur noch irgendwie Ragebait ist oder so. Ich fand es auf jeden Fall sehr lustig und wollte es dir jetzt hier nicht vorenthalten, dass das irgendwie während wir das aufnehmen schon wieder irgendwie Thema war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann, der selber irgendwie an einer quasi Anime-Serie gearbeitet hat, irgendwie das Anime-Projekt von Star Wars kacke findet. Vielleicht hat da irgendjemand bei Lucasfilm auch irgendwie ist kein Fan von Dave Filoni und versucht ihn da irgendwie Dreck zuzuschieben.
Wer auch immer, das war die Person, die auch dachte, sie wird jetzt zum Präsidenten oder zur Präsidentin ernannt und streut jetzt so Gerüchte.
Ja, es ist, ansonsten habe ich nichts mehr.
Okay, nee, ich auch nicht. Aber ja, denkt an unsere Worte, fallt nicht auf Klick- oder Ragebait-Artikel rein. Im Zweifelsfalle wartet, bis wir eine News-Folge rausbringen und das Ganze wieder in Kontext bringen. Und scheinbar vor allem The Rap ist aktuell unserer Meinung nach eine nicht vertrauenswürdige Quelle.
Ja, oder zumindest die Quelle, die The Rap hat.
Ja, genau.
Mag ja sein, dass die das erzählt so und dass die das halt dann, also die berichten das dann ja auch nur wieder so, aber vielleicht vertrauen wir einfach nicht auf diesen einen unbenannten, mutmaßlichen Lucasfilm-Menschen.
Ja. Naja. Warten wir mal ab, was für News in den nächsten Tagen und Wochen noch rauskommen, was Dave Filoni alles scheiße findet. Wir werden hier dann darüber berichten. Nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch allen, ich wollte gerade sagen, einen schönen Abend, aber wir nehmen es ja nur abends auf. Wer weiß,
was schönen Abend, morgen, Tag, also wann auch immer ihr das hört.
Ja, ich wünsche euch allen alles Gute. So forme ich es mal um. Und dir natürlich auch, Nico, und möge die Macht mit euch sein.
Immer.